Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtshof. In der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre hören Sie heute von Norbert Lied den fünften Teil mit dem Thema Wenn das Sterben endlich aufhört. Vorher singt die Gemeinde das bekannte Lied Ich bin durch die Welt gegangen und danach hören Sie die Schriftlesung. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtshof wünschen Ihnen gottesreichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Entrückungslehre, Unterthema, wenn das Sterben endlich aufhört. Ich möchte aus dem Wort Gottes lesen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 51 bis 57. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen, und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus.
Wenn das Sterben endlich aufhört. Ich möchte Ihnen lesen, was in den Losungen heute Morgen steht, von diesem Sonntag, Losungsbuch der Herrnhuter Gemeinschaft. Wenn das Sterben endlich aufhört, da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. auf dass wir klug werden. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben. Sie sollen ruhen von ihrer Mühsal. Und dann heißt es in einem Gedicht: Der Mensch ist bald vergessen. Der Mensch vergisst so bald. Der Mensch hat nichts besessen, er sterb, jung oder alt. Der Mensch ist bald vergessen. Nur Gott vergisst uns nicht. Hat unser Herz ermessen, wenn es in Schwachheit bricht. Das ist unser Trost. Der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt seine Schafe. Und das heißt, in einem Bibelvers, dass einst alle, die an ihn glauben, seine Stimme hören werden. Und die seine Stimme hören werden, werden leben. Auferstehen und leben. Heute Morgen so, man macht sich Gedanken über den Gottesdienst. Und da fuhren wir die Straße von zu Hause nach hier in die Zionshalle. Immer wieder zwischendurch, das ist auch so ein Stoßgebet. Und da sah ich in so eine Seitenstraße hinein und da hing ein großes Plakat und da stand drauf auf diesem Plakat: Gott hat Macht. Das war alles. Da war ich so getröstet, ja. Gott hat Macht. Ach, nehmen Sie das doch mit nach Hause. Nehmen Sie das doch mit in diesen Tag und nehmen Sie das doch mit in diese Woche. Nehmen Sie das doch mit in Ihr Leben. Nehmen Sie das doch mit in Ihre Situation hinein, in der Sie gerade stehen. Gott hat Macht. Macht, Sünden zu vergeben, Macht, von den Toten aufzuerwecken, Macht, mit ihrem Leben fertig zu werden, Macht, mit ihren Umständen fertig zu werden, in denen sie gerade stehen, mit allen Belangen. Gott hat Macht. Ich finde, dass dieses Wort einem so richtig aus den Sorgen Geist herausziehen kann. Gott hat Macht. Aber wenn das Sterben endlich aufhört, stellen Sie sich einmal vor, 100 Menschen steigen in einen Zug und haben ihre Pläne. Sie wollen nach Hamburg fahren. Sie freuen sich auf das Wiedersehen mit ihren Angehörigen, mit Verwandten, Bekannten. Vielleicht warten die Eltern. Vielleicht warten dort Kinder. Vielleicht wartet dort der Ehepartner, der geschäftlich in Hamburg zu tun hat. Die Frau mit ihren Kindern steigt in den Zug. Geschäftsleute steigen in den Zug, wollen Geschäfte abschließen, sind für ihren Arbeitgeber unterwegs, denken daran, hoffentlich gelingt alles. Voller Erwartungen steigen sie in den Zug und wissen nicht, dass sie nie ankommen. 3 Sekunden. 3 Sekunden hat es gedauert. Und 100 Menschen waren tot. Eschede. Ganz in der Nähe von meinen Schwiegereltern, wo meine Frau herkommt. Kenne die Gegend, kenne diesen Ort. Als ich jetzt die Tage unterwegs war, im Raum Kassel, gab mir jemand einen Zeitungsausschnitt. In dem Zeitungsausschnitt heißt es unter anderem, da geht es über eine Blütenexplosion unserer Wälder, was dahinter steckt. Und da schreibt ein Fachmann, oder sagt ein Fachmann unter anderem, das hat dann der Reporter hier festgehalten, allerdings könne die intensive Blüte auch ein Zeichen für Stress sein, dem der Wald vor allem durch schädliche Umwelteinflüsse zunehmend ausgesetzt sei. Die Massenproduktion von Fruchtständen und Samen sei in diesem Fall ein Zeichen für die. Jetzt sagt er wortwörtlich, da ging meine Gedanken gerade in die Offenbarung, sagt der Mann, der wahrscheinlich die Bibel nicht kennt, wortwörtlich: Die Massenproduktion von Fruchtständen und Samen sei in diesem Fall ein Zeichen für die Endzeitstimmung der Bäume. Offenbarung Kapitel 8. Ein Drittel der Wälder wird sterben. Die extreme Blütenpracht, so der Förster, bedeutet für die Bäume einen ungeheuren Kraftakt, der die Pflanzen schwäche. In jedem Fall hofft Arendt auf einen nicht zu trockenen Sommer, denn der würde den Wald in jedem Fall weiter zusetzen. Und da heißt es in einer amerikanischen Zeitschrift, in einer großen amerikanischen Zeitschrift, wird die Frage gestellt: Werden wir eine wirklich fürchterliche und weit verbreitete gesellschaftliche Zerstörung erleben, den Kollaps eines ganzen Kontinents und nicht allein umgekippte Flüsse, sondern tote Ozeane? Wann hört das Sterben endlich auf? Meistens ist es ja so, Wir sagen, wenn jemand im Sterben liegt oder heimgegangen ist oder verstorben ist, wir sagen, ja, er hat das Leben ausgehaucht. Wir sagen, sein Leben ist zu Ende gegangen. Wir sagen, naja, jetzt bin ich 70, 80, jetzt wird mein Leben wohl bald zu Ende gehen. Das Leben hat aufgehört. Er oder sie lebt nicht mehr. Doch ich habe mir gedacht, müssten wir nicht eigentlich anders reden? Müssten wir nicht eigentlich sagen, das Sterben hat aufgehört? Denn eigentlich sind wir ja alle am Sterben, oder nicht? Ich bin schon halb tot. Ja, ich habe die Mitte meines Lebens, ja? Eigentlich sind wir ja alle am Sterben. Wir leben in einer sterbenden Welt. Wir realisieren diese Wahrheit zu wenig. Alles ist dem Tod, der Vergänglichkeit unterworfen. Ein Mensch wird geboren und fängt schon an zu sterben. Niedergang, Krankheit, Tod regiert unsere Erde. Seit wann? Seit dem Sündenfall des Menschen. Seitdem Gott ihm gesagt hat, ich habe die Stelle noch rausgesucht, im 1. Mosebuch Kapitel 2, Vers 17, wenn du von dem Baum isst, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und dann nachher, Kapitel 3, Vers 19, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, sagt Gott, nachdem sie die Frucht gegessen haben, zu Adam und dann später auch zu Eva, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Seit dem Sündenfall hat sich der Tod fortlaufend auf die gesamte Menschheit und Schöpfung gelegt und das ganze Dasein dieser Erde ist dem Sterben unterworfen. Alles stirbt, ja? Alles stirbt. Oh, wenn ich da, ich gehe manchmal durch den Wald und jetzt vor einigen Tagen und da sah ich so ein kleines Häschen. Ah, so ein kleines, das war noch nicht so ganz groß, ein bisschen so halb groß, ja? Kleines Häschen, so lange Ohren und lag so auf der Seite und lebte aber noch ein bisschen. Und dann ging man, oh, und ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen? Soll ich da drauf treten, ihm das Leben nehmen oder soll ich beten? Ich war so hilflos, ja? Soll ich es einfach liegen lassen? Und die sind so niedlich, nicht wahr? Bin weitergegangen. Nächsten Tag bin ich wieder dahin. War es weg. Vielleicht ist es gefressen, vielleicht hat es sich wieder erholt, ja? Ich nehme mal das zweite an. Alles in dieser Welt ist am Sterben. Seit dem Sündenfall des Menschen hat sich der Tod fortgepflanzt. Das heißt in Römer Kapitel 5, Vers 12, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Aber da scheint ein Licht, nur ein Licht. Du bist die Quelle des Lebens. Da scheint ein Licht, nur ein Licht, nur ein Licht in diese Welt. Nur eins. Und durchbricht die Todesschatten. Da klingt ein Ruf durch die Welt des Todes und erreicht unser Ohr. Da durchbricht eine Kraft, die Macht des Todes und des Sterbens. 2. Timotheus 1,10 beginnt mit zwei wunderschönen Worten, mit den beiden Worten, jetzt aber. Das ist ein großes Aber Gottes, jetzt aber. Da heißt es, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Alles steht und fällt mit ihm und mit seinem Namen, mit dem Immanuel Gott mit uns. Der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Eine andere Übersetzung sagt, und das ist so herzerquickend, das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Das ist das Evangelium. Er hat den Tod die Macht genommen und das Leben unvergänglich und ewig ans Licht gebracht. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Jetzt aber, wir leben nicht in einer Traumwelt. Die Welt lebt in einer Traumwelt. Die meinen immer, sie sind so schlau. Die Christen haben die Wahrheit, nicht wahr? Die Christen wissen es besser. Sie haben das Licht. Es ist Wirklichkeit geworden. Jesus lebt. Und er wird alle Toten auferwecken, die an ihn glauben. Natürlich nachher auch die anderen. Noch eine Übersetzung, die Albrecht. Doch jetzt erst ist sie offenbar geworden durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. Der hat des Todes Macht vernichtet. Und Leben und Unsterblichkeit ans Licht gebracht durch seine frohe Botschaft. Ach, das muss alle Welt hören, doch. Ja, das muss alle Welt hören, durch seine frohe Botschaft. Er hat den Tod, stellen Sie sich mal vor, die Macht Jesu. Gott hat Macht, der in Ihrem Herzen lebt. Er hat den Tod vernichtet. Das ist was, hä? Jesus hat bereits jetzt dem Sterben ein Ende gesetzt. Und am Tage der Auferstehung und Entrückung wird es sichtbar werden, was bereits heute allen gilt, die an Jesus glauben. Das sind drei Hauptpunkte, die mir aufs Herz gefallen sind. Erstens, Jesus lebt. Zweitens, das Geheimnis der Auferstehung. Drittens, der größte Sieg der Weltgeschichte. Jesus lebt. Ich habe mir gedacht, naja, soll ich gerade über die Entrückung sprechen, gerade über das Geheimnis damit reinpuchzeln. Aber ich habe mir gedacht, nein, wenn wir über die Entrückung, über die Entrückungslehre sprechen, dann müssen wir eigentlich schon 1. Korinther Kapitel 15 im Gesamtzusammenhang sehen. Dann müssen wir einfach, wir kommen an den nicht vorbei, mit dem alles steht und fällt, der Anfang des Lebens ist, auch der dem Tod die Macht genommen hat, die Auferstehung. Und darum habe ich gedacht, nein, die Zeit nehmen wir uns und dann hören wir einfach auf, wenn die Zeit um ist. Jesus lebt. Das ist der erste Punkt. Es ist für das Christentum ja, dessen müssen wir uns ja bewusst werden, liebe Geschwister, es ist für das Christentum ja von größter Bedeutung, ob Christus von den Toten auferstanden ist oder nicht. Mit der Auferstehung Jesu steht oder fällt die ganze Christenheit. Sonst sitzen wir hier umsonst. Das war alles dann Quatsch. Wenn der Herr nicht von den Toten zurückgekehrt ist, zerfällt der ganze christliche Glaube zu Staub. Dagegen richtet sich ja auch der 1. Korintherbrief. Paulus gibt sich viel Mühe, das zu beweisen, zu ergründen, darzulegen, nicht wahr? Gibt sich viel Mühe und was er alles heranzieht. Darum sagt Paulus dann im 1. Korinther 15, Vers 17, wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, sagt er. So sind eure Gottesdienste nichtig. So lassen sich die, die sich auf die Toten taufen lassen, umsonst taufen. Das ist alles Unsinn. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, ist euer Glaube nichtig. Braucht ihr nicht zu glauben. Im Folgenden möchte ich deshalb drei Hinweise aufzeigen. Drei Hinweise, die die Zuverlässigkeit der Auferstehung Jesu darlegen sollen. Ich hab mir auch überlegt, soll ich das machen oder nicht, aber dann habe ich mir gedacht, ach, der Apostel Paulus, er hat auch immer Wege gesucht zu bezeugen, heißt es immer wieder, zu bezeugen, darzulegen, zu beweisen, dass Jesus der Christus ist. Ja? Er hat bewiesen, er hat bezeugt in der Erweisung des Geistes und der Kraft den Juden damals, dass Jesus der Christus ist. Er hat Argumente gesucht und die dargelegt. Der erste Punkt ist der biblische Bericht. Jesus hat während seines Lebens bei mehreren Gelegenheiten davon gesprochen, dass er sterben und auferstehen würde. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 18. Da heißt es, da nahm Jesus die 12 besonders und sagte ihnen, jetzt gehen wir hinauf nach Jerusalem und es wird alles in Erfüllung gehen, was die Propheten über den Menschensohn geweissagt haben. Jetzt sagt er 6 Dinge. Er wird den Heiden ausgeliefert. Ja, verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Sie werden ihn geißeln und töten, hat er ihnen gesagt. Damit muss sich die Schrift erfüllen. Stellen Sie sich vor, er wird den Heiden ausgeliefert. Wer hat Jesus gekreuzigt? Er wird den Heiden ausgeliefert. Ja, verspottet, misshandelt, angespuckt, gegeißelt und sie werden ihn töten, 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 mausetot. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Die Jünger hatten kein Verständnis für solche Worte. Der Sinn dieser Rede blieb ihnen verborgen. Sie erfassten nicht, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Das haben die nicht kapiert. Die Bibel berichtet uns als zuverlässige Quelle. Sehen Sie, selbst wenn die Bibel von manchen nicht als Wort Gottes akzeptiert wird, aber es ist immerhin ein Geschichtsbuch, ein sehr genaues Dokument der Geschichte, nicht wahr? Ein zuverlässiges Geschichtsbuch. Selbst wenn man es betrachtet, auch nicht aus göttlicher Sicht, muss das jeder anerkennen. Denn das ist archäologisch, wissenschaftlich bewiesen, dass die Geschichte, auch was die Bibel an Städte, an Daten angibt, das ist erwiesen, das ist Tatsache. Aber sie ist mehr, sie ist Wort Gottes. Ja. Und die Bibel berichtet uns als zuverlässige Quelle, dass der Herr Jesus nach seinem Tod auferweckt worden ist und dass er während 40 Tagen seinen Jüngern und anderen erschienen ist. Apostelgeschichte Kapitel 1, 3 zum Beispiel. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Jesus lebt. Ah, er ist die Quelle des Lebens. Welch eine Freude dürfen wir doch haben in unseren Herzen, nicht wahr? Welch eine Gewissheit. Wissen Sie, da ist so schrecklich der Tod für uns ist. Er ist ja noch ein Schrecken. Und er hat ja für uns auch noch Macht. Aber dennoch, Jesus hat das ja so. Ach, Paulus endet ja da seinen 1. Korintherbrief, Kapitel 10, der vorletzte Vers, nicht wahr? Gott aber sei Dank, der uns Sieg gibt, alle, die ihr sterben müsst. Sieg, es geht zum Leben. Ihm zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise, als er lebendig wurde, nicht? Und ihnen 40 Tage lang erschien und redete mit ihnen vom Reiche Gottes. Und das hat der Arzt Lukas, der hat das niedergeschrieben. Es war ein ganz disziplinierter Mann, das war ein Perfektionist, das sieht man in seinem Buch, in seinen Beschreibungen. Und er sagt auch, zum Beispiel Lukas-Evangelium kommt auch von ihm, so richtig wie ein guter Arzt ist, so ganz genau alles untersuchen und spezieren, die Diagnose stellen, ja? Guter Arzt, der Lukas gewesen. Dr. Lukas, ja? Und er sagt, oh, ich habe aufs Genaueste geforscht und nachgeprüft. Lukas Kapitel 1, wie sich das verhielt. Ich habe mit denen geredet, die Augenzeugen gewesen sind, sagt er. Darum kann ich den Bericht niederlegen. Und darum schreibt er in der Apostelgeschichte dieser Dr. Lukas. Nach anderen Übersetzungen heißt es, in vielen sicheren Kennzeichen zeigte der Herr, dass er auferstanden war während 40 Tagen. Oder er hat sich gezeigt und damit bewiesen. Oder noch eine dritte Übersetzung, gab ihnen viele untrügliche Beweise. Paulus stellt sich inspiriert durch den Heiligen Geist gegen eine Auffassung, die unter den Korinthern damals der korinthischen Gemeinde Raum gefasst hat. Die behaupteten, dass der Herr nicht von den Toten auferstanden sei. Das hat die Gemeinde eigentlich zu Grund geglaubt, aber plötzlich sind da welche aufgestanden und die haben gesagt, nee, das stimmt alles nicht. Der Herr ist gar nicht von den Toten auferstanden. Und darum schreibt er ja dann den 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und da sagt er dann ganz deutlich, sagt der Apostel in Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wissen Sie, dieses Wort, das hat mich sehr ergriffen, muss ich sagen. Nicht wahr? Wissen Sie, was ich mir dahinter geschrieben habe? Erschrecken Sie nicht, so ein Quatsch. Ich meine nicht so ein Quatsch, ich meine jetzt nicht die Bibel, diesen Vers, sondern ich habe versucht, mich in den Gedanken des Apostel Paulus hineinzuversetzen. Und der hat gesagt, so ein Quatsch, hört mal hier, ja, ihr Korinther. Wenn wir euch sagen und euch predigen und euch lehren, die wir 3 Jahre mit Jesus zusammen waren, nicht wahr? Und Augenzeugen seiner selbst gewesen sind. Wenn wir euch sagen und lehren, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, wie kommen dann einige unter euch auf die Idee, er sei nicht von den Toten auferstanden? So ein Quatsch. Verstehen Sie? Es ist einfach wahr. Paulus kann in 1. Korinther 15 dann, 56 nach Christus, übrigens ungefähr 23 Jahre nach seinem Tod, davon berichten, wie der Herr dem Petrus erschienen ist, dann den Aposteln, dann dem Jakobus und dann dem Paulus selbst. Paulus wurde als Apostel berufen, Paulus war Apostel. Ihm hat der Herr sogar noch speziell das Abendmahl gezeigt, ja, und auferlegt. Wie es den 11 zuvor getan hat im Abendmahlsaal, hat er bei Paulus wiederholt. Warum? Weil er Apostel ist. Er ist an dem Apostel Paulus erschienen und dann schreibt Paulus weiter, mehr als 500 Menschen gleichzeitig. Wir wissen nicht, wann und wo das war, aber das war so. Und dann fügt er den Zusatz hinzu und das klingt so wie so eine Herausforderung. Paulus will die Korinther herausfordern. Von denen die meisten noch leben, sagt er. Also die könnte fragen. Und dann war ja noch die Frauen, Magdalena und Salome und Maria und wie die alle hießen, nicht wahr? Denen der Herr Jesus auch ja noch erschienen ist. Petrus hat bezeugt, 2. Petrus 1,16, wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Lukas hat bezeugt, dass er genau nachgeforscht hat und geprüft. Der Apostel Johannes hat bezeugt, wir sind Augenzeugen gewesen, was unsere Augen gesehen, was unsere Hände betastet haben, was wir mit unseren Ohren gehört haben, sagte. Wir haben unsere Hand in seine Wunde gelegt. Soll das alles nicht wahr sein? Zweitens, der historische Beweis. Ist auch mal wichtig, ja? Habe ich gedacht so. Ich meine, man kann ja auch mal versuchen, ein bisschen logisch zu denken. Es ist ja eine Tatsache, die kann man ja nicht leugnen. Ich meine, das leugnen auch ungläubige Menschen nicht, dass das Grab Jesu leer war. Ja? Das ist einfach wahr. Das Grab Jesu war leer. Dass man seinen Leichnam nie gefunden hat, ist wirklich wahr. Ist eine biblische und geschichtlich bezeugte Tatsache. Den Leichnam Jesu hat man nie gefunden. Jetzt könnte man sagen, naja, den hat man gestohlen. Das ist was anderes. Aber bleiben wir jetzt mal da stehen. Der Leichnam Jesu war weg. Sogar die Feinde Jesu und der Apostel, die Feinde der Auferstehung leugneten nicht, dass das Grab Jesu leer war. Stimmt's? In der ganzen Geschichte nicht, auch nicht in außerbiblischen Geschichtsbüchern und in der Bibel schon gar nicht, in diesem wunderbaren göttlichen Geschichtsbuch. Keiner der Feinde sagt, das ist nicht wahr. Er lag noch im Grab. Es hat niemand geleugnet, dass der Leichnam Jesu irgendwie noch da gewesen sei. Und gerade, das ist ja das Schöne, gerade das Ereignis, dass sie die römischen Wachsoldaten mit Geld bestachen, ja? Da müssen wir uns mal vorstellen, dass das so festgehalten ist. Damit haben sie sich ja selber praktisch reingelegt. Die haben die römischen Soldaten mit Geld bestochen, damit sie sagen sollten, der Leichnam sei gestohlen worden. Das zeigt und beweist doch, dass er nicht mehr da war, dass sie das eingestehen mussten und darüber sehr verwirrt waren. Haben sie die Soldaten, die Wachen bestochen und sagt, erzählt allen, der sei gestohlen. Also er war nicht mehr da. Und Josh McDowell ist ein Kenner der Heiligen Schrift und der Geschichte und der prüft wirklich alles bis ins Detail. Also das ist ein wunderbarer Mann. Ich habe einige Bücher von ihm. Und der schreibt, glücklicherweise ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eines der bestbelegten Ereignisse der antiken Welt. Es hat kein Buddha von sich behauptet, jemals aufzuerstehen. Hat kein Mohammed nie von sich behauptet, jemals. Kein Konfuzius. Kein Cäsar konnte das sagen. Kein Napoleon. Kein Religionsgründer konnte jemals sagen, ich werde von den Toten auferstehen. Hat nie jemand behauptet. Nur Jesus. Der Demütigste von allen. Frank Morrison, über ihn heißt es, er war ein agnostischer Journalist. Was ist das? Agnostik. Agnostischer Journalist. Der Agnostizismus, das ist eine philosophische, theologische Lehre, die eine rationale Erkenntnis des Göttlichen oder Übersinnlichen leugnet. Also etwas Göttliches, Übersinnliches gibt es nicht. Agnostizismus. Und der Mann hat versucht, als Journalist ein Buch zu schreiben, das die Auferstehung Christi leugnen sollte. Und er hat recherchiert in der Bibel, in außerbiblischen Berichten, in Geschichtsbüchern und so weiter. Hat recherchiert. Und es heißt dann, nach langen Forschungen änderte er seine Meinung und begann an Jesus zu glauben. Und hat dann ein Buch geschrieben, das die Auferstehung Jesu bezeugte. Das Buch heißt, Wer bewegte den Stein? Gibt es aber, glaube ich, nur in Englisch. Und er schrieb dann selber, dass er durch die pure Macht der Umstände gezwungen war, ein anderes Buch zu schreiben. Die pure Macht der Umstände. Gott hat Macht. Die pure Macht der Umstände, der Beweise. Man kommt nicht dran vorbei. Da muss man doch an Jesus glauben, wenn er auferstanden ist. Und drittens, die Indizien. Das macht ja die Kriminalpolizei, ne? Fälle, wo es keine direkten Beweise gibt, keine direkten anschaulichen Beweise, dann gehen die nach Indizien, ja? Und schließen daraus, folgen daraus gewisse Beschlüsse, und da kann sogar der Richter aufgrund von Indizien, man sagt Indizienbeweise, kann der Verurteilte verurteilt werden. Selbst wenn keiner gesehen hat, dass er einen umgebracht hat, aufgrund der Indizien ist es so, er wird verurteilt. Indizienbeweise. Kenner der Materie sind der Meinung, und das ist ja eben interessant, dass Jesus Leichnam nie gefunden worden ist, das ist einfach wahr. Jetzt könnte man sagen, er ist gestohlen worden. Aber da sagen Kenner der Materie, sagen ja, die gehen das detailliert durch, wie die Kriminologen. Ja. Die Römer hatten keinen Grund, den Leichnam Jesu zu stehlen. Also das wäre an den Haaren herbeigezogen, wenn die da hingegangen wären nach der Kreuzigung da irgendwie, ja, und hätten den Leichnam Jesu gestohlen. Denn warum nicht? Warum? Sie waren interessiert, die Provinz des jüdischen Landes so ruhig wie möglich zu halten. Und den Leichnam Jesu zu stehlen, hätte diesem Ziel total widersprochen. Das wäre ja ein Aufruhr geworden im jüdischen Land. Und sie hatten ja deshalb auch, Pilatus, ja, Römer, hat ja deshalb auch eingewilligt, eine Wache vor das volle Grab zu stellen, als Jesus beerdigt wurde. Er hat eine Wache dahingestellt, damit er bloß nicht gestohlen wird. Da heißt es dann, ja, die religiösen Juden waren ebenfalls alles andere als daran interessiert, den Leichnam Jesu fortzuschaffen. Sie hatten ja gerade Angst davor und verlangten eine Wache vor dem Grab, weil die haben ja gesagt, naja, dieser Jesus von Nazareth, der hat gesagt, nach 3 Tagen würde er auferstehen. Damit das nicht geschieht und damit er nicht gestohlen wird, bitten wir dich, Pilatus, stell eine Wache bis zum 3. Tag vor das Grab. Und Pilatus hat gesagt, ja. Also die waren nicht daran interessiert, den Leichnam Jesu anzurühren. Die Jünger Jesu hatten auch keinen Grund, den Leichnam Jesu zu stehlen. Das hätte ihrer Lehre nie gepasst. Sie taten sich am Anfang ja selber schwer daran überhaupt zu glauben. Jesus hat ihren Unglauben gescholten, dass sie nicht glaubten denen, die ihnen gesagt hatten, dass er auferstanden sei, obwohl er ihnen das vorher doch alles erklärt hatte. Sie waren nicht daran interessiert, den Leichnam zu stehlen, denn das hätte dem, was sie nachher gelehrt haben, nicht gut getan. Wären sie sonst bereit gewesen, für eine Sache zu sterben, liebe Geschwister, wo sie selber angerichtet hätten oder den Leichnam gestohlen hätten, wo sie selber wussten, das ist falsch. Sie waren bereit, für diese Wahrheit zu sterben. Hätten sie sich nicht irgendwo widersprochen, das waren ja Frauen und Männer, unzählige, nicht wahr, die gesagt haben und dazu standen mit ihrem Leben, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden. Da hat sich keiner widersprochen, da hat sich niemals, niemand irgendwo dann einmal widerlegen lassen oder versprochen oder gesagt, naja, komm, wir haben gelogen, nicht einmal. Und ihre Lehre, wenn Sie das Neue Testament lesen, das Christentum, das Sie verbreitet haben, steht zum größten Wert der Wahrheit. Wie könnte diese Wahrheit auf eine Lüge gegründet sein? Es kann nur als Tatsache stimmen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Genauso wie es der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 bezeugt in Vers 3 und 4, denn ich habe euch von allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am 3. Tag nach den Schriften. Punkt. Wäre das nicht die Wahrheit, habe ich mir gedacht, so würde doch der Apostel Paulus nicht am Ende seiner Argumentation von 1. Korinther 15 für die Auferstehung Jesu noch ein Geheimnis der Entrückung hinzufügen, oder? Ich sage jetzt mal, so dumm wäre er doch dann wohl nicht gewesen. Aber er sagt ja, oh, nicht genug damit, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, nicht genug damit, dass auch die Toten auferstehen werden eines Tages. Nicht genug damit. Oh, es kommt noch viel besser. Paulus sagt, ich setze noch einen drauf. Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Füge noch was hinzu. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Da waren sie ja ganz von den Socken, ja? In einem Nu, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. In Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Wann hört das Sterben endlich auf? Wenn Jesus wiederkommt, dann hört das Sterben endlich auf. Stellen Sie sich mal vor, Millionen und Abermillionen gleichzeitig. Und zum ersten Mal die ganze Gemeinde wird im Himmel sichtbar. Können Sie sich vorstellen, wenn heute schon Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut, was im Himmel los ist, wenn die Gemeinde dort einzieht, bist du dabei? Geheimnis der Auferstehung. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Was ist das? Das ist eine bisher verborgene Wahrheit. Eine Wahrheit, die schon bei Gott da war, aber die er verborgen gehalten hat für sich. Etwas, das zuvor nicht offenbart wurde, das sagt Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 5. Etwas, das der Mensch nicht mit seinem Verstand erfassen kann, welches Gott aber zur gegebenen Zeit offenbaren wird. Es gibt im Neuen Testament nach meiner Erkenntnis mindestens 11 Geheimnisse. Mindestens 11 Geheimnisse, die offenbart wurden. Davon ist eins das Geheimnis der Entrückung, der Verwandlung. Stellen Sie sich mal vor, dass Menschen nicht sterben werden. Und das besteht nun in folgenden Ankündigungen. Und ich komme da jetzt nur, ich behandle nur den ersten Punkt. Die anderen behandeln wir dann einfach einen anderen Sonntag. Aber der erste Punkt dieses Geheimnisses, das offenbart wird, ist, es gibt eine Herausauferstehung. Ja, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Also das ist das Größte. Ja? Das Geheimnis besteht darin, dass nicht alle Christen sterben. Sagt er ganz deutlich. Aber dass alle Christen verwandelt werden. Ja, dann in einem Nu, in einem Augenblick, kommen wir dann noch zu, später. Aber er sagt, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, den Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden und unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Toten werden auferweckt, wir werden verwandelt werden. Und hier ist es ganz wichtig, liebe Geschwister, und da möchten wir ein bisschen stehen bleiben, dass der Apostel Paulus hier, wenn er von Verwandlung spricht, von Auferstehung, dass er sagt, wir. Drei Worte. W-I-R. Wir. Nicht die anderen. Nicht die. Wir, spricht er zur Gemeinde von Korinth, zu gläubigen Menschen. Das heißt, das, was hier zu sagen ist, das geht nur die an, die an Jesus glauben und damit zur Gemeinde gehören. Wir. Wir, das sind nicht die anderen. Die anderen bleiben tot. Bis zum jüngsten Tag und werden dann zum Gericht auferweckt und zur Verdammnis verurteilt. Kommen in den Feuer. Wir, das ist eine Herausauferstehung aus den übrigen Toten zum ewigen Leben und das, was die Gemeinde angeht, mindestens 1000 Jahre vorher, vor der letzten Auferstehung. Wir. Alle, die gestorben sind, alle, die gestorben sind, Millionen, Milliarden von Menschen über die Jahrtausende, alle, die gestorben sind, aus diesen unzähligen Toten wird nur eine Schar auferstehen, die seine Stimme hören. Kein anderer. Und die meine Stimme hören werden, die werden auferstehen, sagt Jesus, ja? Johannes 5, nicht? Vers 25, glaube ich. In der Bibel wird uns deutlich eine erste und eine zweite Auferstehung bezeugt. Und es wird gesagt, dass die glückselig sind, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Und dass über diese der zweite Tod keine Macht hat. Deren Geister und Seele, die sind jetzt schon bei Jesus. Ja? Seele und Geist ist jetzt schon bei Jesus. Aber Leib ist in der Erde. Ja? Und auch deren Leiber werden auferweckt. Fragen Sie nicht, wie das geht. Weiß ich nicht. Ich habe nur heute Morgen ein Schild gelesen, da stand drauf, Gott hat Macht. Zu dieser ersten Auferstehung aber gehören nun 7 Abteilungen von Auferstehungen. Paulus sagt das ja auch. Er sagt, 1. Korinther 15, dass alle in Christus lebendig gemacht werden. Alle in Christus lebendig gemacht werden. Jeder aber, sagt er, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Es wird da schon angedeutet im 1. Korinther 15. Es werden alle in Christus lebendig gemacht. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Und ich habe da nachgeschlagen in Kommentaren und da heißt es, dieser Ausdruck Ordnung, griechischen Takma, kommt aus der Militärsprache. Es passt also zu 1. Thessalonicher 4, Entrückung, ja? Beim Befehlsruf des Herrn kommt aus der Militärsprache und steht für einen Truppenteil unterschiedlicher Zahl. Also zum Beispiel Division, Bataillon, Abteilung und wie das alles, ich weiß nicht, wie das hier in der Schweiz heißt, ja? Ein Truppenteil unterschiedlicher Zahl. Heraustreten, Bataillon, herausgetreten, ja? Division, herausgetreten. Abteilung, herausgetreten, verstehen Sie? Befehl, aus der Militärsprache. Ich versuche das extra so illustrativ darzulegen, damit wir das verstehen. Denn die erste Auferstehung, das ist wunderbar, da sehen wir den Zusammenhang der Bibel, wie sie sich ergänzt. Die erste Auferstehung besteht nämlich, habe ich nachgezählt, aus 7 verschiedenen Auferstehungen. Erstens, die Auferstehung Jesu als der Erstling, 1. Korinther 15, 23. Zweitens, die Auferstehung der Heiligen in Jerusalem, die auferstanden waren, die Gräber taten sich auf, nach seiner Auferstehung, ja? Matthäus 27, 50 bis 53. Drittens, die Auferstehung der Gemeinde ist eine separate Auferstehung und Entrückung. 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15. Viertens, die Auferstehung der 2 Zeugen aus der großen Trübsal. Ja, kennen Sie die Stelle? Offenbarung Kapitel 11, 11 und 12. Fünftens, die Auferstehung der Märtyrer, die aus der großen Trübsal kommen und für das 1000-jährige Reich auferweckt werden. Offenbarung Kapitel 20, Vers 4. Sechstens, die Auferstehung der alttestamentlich Gläubigen, die bei der Wiederkunft Jesu in Herrlichkeit auferweckt werden. Daniel Kapitel 12, Jesaja Kapitel 26. Und siebtens, die Auferstehung der Heiligen aus dem 1000-jährigen Reich. Da werden die Menschen zwar wieder baumalt, ein Säugling kann mit 100 Jahren sterben, stell dir mal vor, ein Säugling, 100 Jahre alt. Die Auferstehung der Heiligen im 1000-jährigen Reich, die während dieser Zeit gestorben sind. Jesaja 26, 20, Offenbarung 21 und die dann auf die neu geschaffene Erde kommen. Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das sind 7 Auferstehungen. Und wissen Sie, was ich so schön finde? Ach, und da habe ich mich wieder so gefreut, wie die Bibel eben, wie sie sich ergänzt und wie wir immer wieder sehen. Ist doch in so verschiedenen Zeiträumen geschrieben. Und man merkt, es ist ein Faden, es ist ein Geist, der das inspiriert hat. Ich glaube, dass diese erste Auferstehung, welche in 7 verschiedenen Abteilungen aufgeführt wird, bereits im Alten Testament prophetisch vorgeschattet wird. Zum Beispiel 2. Könige 5. Kennen Sie die Geschichte des Naaman? Oder Naaman, sagen manche. Ja? Dieser Naaman oder Naaman? Oh, dieser gute Mann da, durch den Gott Sieg schenkte, heißt es sogar. Dem syrischen König, das waren die Feinde Israels. Dem Gott Sieg schenkte. Und dieser syrische Oberbefehlshaber da, dieser Generaloberst des syrischen Königs, der hatte ein Problem, der war nämlich aussätzig. Und Aussatz in der Bibel ist immer ein Bild für die Sünde und immer ein Bild für den Tod. Und dann hört er durch dieses kleine israelische Kind auch eine prophetische Bedeutung, da ist jemand in Israel, der kann helfen, der soll nach Israel gehen, der Naaman. Und der König, der Syrische, der geht darauf ein und der sagt, naja gut, komm, dann schicken wir dich jetzt nach dem König nach Israel und dann gebe ich dir noch einen Brief mit. Ja, die Syrer waren stark, dann gebe ich dir noch einen Brief mit. Und dann soll der König dir da helfen. Und der König, der in Israel, als er den Brief gelesen hat, der schlug die Hände über den Kopf zusammen. Genau, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und er sagt etwas ganz Interessantes. Der König aus Israel sagt, als er den Brief las, da schreit er aus, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen? Ja, Gott hat Macht. Bin ich Gott, dass ich Macht hätte, zu töten und lebendig zu machen? Also es geht um Auferstehung. Na, der König kann ihm nicht helfen. Und dann kommt Elisa, der Prophet Gottes. Und Naaman wird zu Elisa geführt und dann sagt der Elisa, geh in den Jordan und tauche dich 7-mal unter. Das Zufall? 7 Auferstehungen im Neuen Testament. Tauch dich 7-mal unter. Gab es erst noch einen Streit? Will er nicht? Hat es dann doch gemacht? 1-mal, 2-mal, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 6-mal, 7. Kommt hoch. Ist gereinigt. Was ist die Taufe? Tauche dich unter. Tod und Auferstehung, nicht wahr? Mach es 7-mal. Tod und Auferstehung. 3. Mose 14. Oh, das ist ein schönes Bild. Da könnte man, ich habe mir schon mal gedacht, vielleicht mal eine Osterkonferenz oder Pfingsten oder so, könnte man darüber mal sprechen. 3. Mose 14. Die 2 Vögel, die zum Opfer für den Aussatz zu Heilenden geopfert worden. Da gab es zwei Vögel, da war einer, der war an Aussatz erkrankt, tot, Sünde. Und dann heißt es, den einen Vogel musst du schlachten und das Blut musst du in einer Schüssel auffangen. Und den anderen Vogel, den musst du in das Blut des Geschlachteten tauchen und damit den Aussätzigen siebenmal besprengen. Und dann musst du den Vogel fliegen lassen. Wissen Sie, was das ist? Tod, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Der eine Vogel wurde geschlachtet, Tod Jesu. Sein Blut aber bleibt. Der lebende Vogel wurde in das Blut getaucht. Und dann wurde er losgelassen und er flog gen Himmel. Mit dem Blut an seinen Flügeln. Hebräerbrief. Jesus ist gen Himmel gefahren mit seinem eigenen Blut. Siebenmal wurde der zum Tode manch gezeichnete Mensch besprengt und geheilt. Sieben Auferstehungen. Und zum Schluss, als Elisa den Sohn des Schunamiten vom Tode auferweckt hat, kennen Sie diese Stelle im 2. Könige Kapitel 4? Der Sohn der Schunamiten war sterbenskrank, ist gestorben und dann kam Elisa, der Mann Gottes, und weckt diesen Jungen auf. Und da heißt es so schön, ich denke doch nicht, dass das Zufall ist, dann nieste der Junge siebenmal und der Junge schlug seine Augen auf. Dann nieste der Junge siebenmal. Vielleicht darf ich mich an die richten, die das noch nicht begriffen haben für sich. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Haben Sie die Hoffnung des ewigen Lebens? Glauben Sie an Jesus als Ihren Retter und als Ihren Heiland? Ich habe hier das Zeugnis, einen Brief von einem Pfarrer. Sollte mir diese 10-tägige Konferenz das geben, wonach ich mich sehnte? Zuerst fühlte ich mich recht unsicher. Um mich herum waren Menschen, die ihres Glaubens gewiss waren. Ich selber war schon 1,5 Jahre im Pfarramt, aber ohne letzte Gewissheit des Glaubens. Natürlich wusste ich im Kopf um Jesus und seine Bedeutung für mich, aber es war noch keine Wirklichkeit in mein Leben geworden. Ich lebte in eigener Frömmigkeit. Ich kannte nur den fordernden Gott, aber nicht den gnädigen. Ich hatte darum auch keinen Frieden und keine innere Gewissheit. Da geschah etwas an einem Nachmittag, in einer Stunde über das Johannesevangelium, in die ich eigentlich gar nicht hineingehen wollte, wurde mir das Werk Christi am Kreuz von Golgatha so vor die Augen gemalt, dass ich es schauen und ergreifen konnte. Nun wusste ich, das ist für mich geschehen. Dir sind deine Sünden vergeben. Um dieses Opfertodes willen darfst du Gottes Kind sein. Ein bisher nicht gekannter Friede kam nach Jahren der Friedlosigkeit in mein Herz. Ich war von Neuem geboren. Nun sah ich die Welt um mich mit neuen Augen an. Mit großer Freude trat ich die Heimreise an. Ich hatte Frieden mit Gott. Wer in Jesu Tod gekommen ist, sieht die Welt mit anderen Augen an. Wer zu Jesus gefunden hat, sieht den Tod in dieser Welt mit anderen Augen an. Siehe, ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, du hast die Macht. Du bist der Christus. Du lebst. Du bist der Meister. Und du bietest allen das Leben, die zu dir kommen. Wer immer auch zu mir kommt, sagst du, der soll leben. Werden Familien gesund, werden Ehen gesund, werden Menschen gesund, geistlich gesund, erneuert. Wenn es sein darf, Herr, schenk es auch heute Morgen, dass der ein oder andere zu dir geht und sich für dich entscheidet. Und lass uns alle, die wir vielleicht geknickt sind, ermutigt sein in der Gewissheit der Auferstehung, in der Gewissheit, dass du kommst, Herr. Und dass alle leben, die an dich glauben. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, komme bald. Amen. Thank you.
In der Predigtreihe Biblische Entrückungslehre hörten Sie soeben von Norbert Lied den fünften Teil mit dem Thema Wenn das Sterben endlich aufhört. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!